wo in welchen Bereichen sind so Systeme hilfreich? Ich habe keinen Zweifel, sie werden es in einigen Systemen auch sein. Aber es gibt eben auch Bereiche, Tabubereiche, wo wir möglicherweise sehr früh die Fahne heben müssen und sagen müssen, so, und da werden wir nicht zulassen, dass das Schicksal von Menschen über Maschinen bestimmt wird, weil da geht's um zu viel. Da bleibt die KI draußen.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist wieder Expertenmittwoch und ich freue mich, unser Lieblingsexperte ist wieder einmal bei uns. Hallo Ranga Yogeshwar.
Hallo.
Hallo lieber Ranga, wir haben dich vergangene Woche auf der Bühne gesehen, hier in Berlin im Futurium. Und ich glaube, was uns eint, Suse und mich, ist diese Mischung aus Faszination und Schrecken. Du hast gesprochen über künstliche Intelligenz. Du bist ja immer ganz positiv, was so neue Entwicklungen angeht. Du hast auch schon ganz lange immer gesagt, das mit der künstlichen Intelligenz wird mal wichtig. Überwiegt bei dir Faszination oder Schrecken?
Absolut die Faszination, aber die reflektierte Faszination. Ich glaube, wichtig ist zu sehen, da gibt es Fortschritte, aber eben genau hinzuschauen und zu verstehen, was da geht, aber was da auch nicht geht. Also auch die, wenn man so will, Fehler oder die Ansätze, die eben nicht unbedingt dazu führen, dass diese KI wirklich so ist wie ein echter Mensch, sondern wir müssen begreifen, das ist was anderes.
Ja, jetzt möchte ich erstmal für alle HörerInnen, erklär uns doch mal, was ist KI genau?
Also das ist zuerst einmal eine Frage, auf die ich ehrlich gesagt keine Antwort habe. Warum? Weil schon das Wort Intelligenz sehr schwer zu definieren ist. Also es gibt in der Wissenschaft keine klare Definition davon. Es gibt Intelligenztests, die kennen wir vielleicht, den IQ. Aber das hat nichts mit Intelligenz im eigentlichen Sinne zu tun. Das sind bestimmte Fähigkeiten, die kann man sogar zum Teil trainieren. Die sind unterschiedlich von Kultur zu Kultur. Also wenn du so einen IQ-Test in Nordamerika machst und in Südostasien, dann stellt man fest, dass es da Unterschiede gibt, aber nicht, weil die Menschen in Südostasien blöder sind, sondern weil einfach die kulturellen Unterschiede da natürlich auch eine Rolle spielen. Die künstliche Intelligenz selber ist der Versuch, in bescheidenen Mitteln das zu machen, was wir Menschen können. Also auch wenn man nicht genau weiß, was Intelligenz ist, unterstellen wir mal, der Mensch ist intelligent und das drückt sich in gewissen Dingen aus. Also zum Beispiel darin, dass wir kreativ sind, dass wir abstrakt denken können oder dass wir, mal um es ganz einfach zu halten, Ziffern erkennen können. Also wenn ich dir eine Reihe von Ziffern dahin setze, dann kannst du mir sehr schnell sagen, das ist eine 3, das ist eine 3, obwohl diese 3 unterschiedlich handschriftlich geschrieben ist. Das war bis dato bei Maschinen nicht der Fall. Das kann man jetzt mit Hilfe von neuronalen Netzen, wiederum ein wichtiges Stichwort. Auch da schaut man sich im Grunde genommen ab, was die Natur macht. Wir Menschen haben ein Gehirn. Und dieses Gehirn hat etwa 100 Milliarden Nervenzellen, Neuronen. Jede einzelne ist mit etwa 10.000 anderen verschaltet. Und wir ahnen, dass sozusagen genau diese komplexe, vernetzte Struktur offenbar irgendeine wichtige Eigenschaft hat, die wir am Ende dann vielleicht intelligent nennen. Und genau das versucht die Wissenschaft nun nicht nachzubauen, aber per Computer zu simulieren. Das einzelne Neuron kann man sich so ein bisschen abstrakt vorstellen wie ein Schalter. Also da gibt es Signale, die kommen rein und in Abhängigkeit von dem, was reinkommt, wird dann durchgeschaltet oder nicht. Und wenn man das nicht mit einem, sondern mit ganz vielen Neuronen macht, hat man ein digitales neuronales Netz. Und was daran wichtig und spannend ist, ist, man kann das trainieren. Also man kann nach und nach auf der einen Seite Daten reingeben, zum Beispiel Bilddaten. Und auf der anderen Seite kommt dann zum Beispiel raus, das ist eine Katze oder das ist ein Hund. Natürlich alles statistisch mit Wahrscheinlichkeit.
Ja, aber die KI oder die Maschine arbeitet mit Daten. Das heißt, die muss mit Daten gefüttert werden, mit unseren Daten, die wir im Netz zum Beispiel hinterlassen oder die bei Wikipedia stehen, richtig? Mhm. Und das heißt ja, am Ende hast du Zahlen. Also die Katze, die du eben hattest, wird in Zahlen zerlegt, damit die Maschine erkennt, aha, wenn es die und die Zahlen aufeinander oder nebeneinander stehen, ist das eine Katze.
Genau. Und das Wichtige ist, am Anfang muss sie trainiert werden. Das heißt, man hat Daten, die dann auch getaggt sind, also wo man einfach weiß, das ist eine Katze. Denn das ganze Prinzip der sogenannten statistischen KI beruht darauf, dass die Räte am Anfang und dann mit der Zeit, weil man ja weiß, bei diesen Daten handelt es sich um eine Katze, fängt man an, dieses neuronale Netz so zu verstellen, dass beim nächsten Raten die Wahrscheinlichkeit, dass das System sagt Katze, größer wird. Das ist ein statistisches Verfahren und dafür braucht man sehr, sehr viele Bilder, sehr viele Trainingsdaten, wie man sagt. Wenn man sich mal so konkrete Anwendungen anschaut, gerade bei bildgebenden Verfahren, zum Beispiel Röntgenaufnahmen, die dann mithilfe der KI ausgewertet genau sagen, um welche Krankheit oder um welchen Tumor oder sonst etwas es sich handelt. Da braucht man dann etwa so 200.000 Röntgenbilder, bis das System das versteht. Und da merkt man schon, diese Systeme sind ziemlich brutal, was den Aufwand betrifft. Also wenn meine Enkelin 200.000 Katzenbilder bräuchte, um zu wissen, dass das eine Katze ist, würden wir, glaube ich, nicht sagen, dass sie intelligent ist. Das heißt, wir Menschen sind da viel effektiver.
Ja, und trotzdem haben wir Menschen ja in den letzten Wochen und Monaten mit dieser Zaubersoftware ChatGPT erstmals so eine praktische Erfahrung gemacht. Also KI ist jetzt nicht länger so eine Nerd-Veranstaltung, gibt's ja schon überall, sondern jeder, und die Zahlen sind ja wirklich berauschend, jeder Mensch auf der Welt fängt an, bei ChatGPT irgendwelche Aufgaben einzugeben. Schreibe mir einen Liebesbrief, schreibe meine Hausaufgaben, schreibe mir ein Exposé für irgendetwas. Und das ist für mich gerade so ein Google-Moment. Ich glaube, jeder erinnert sich noch so an die 90er Jahre, als er zum ersten Mal diese völlig schmucklose Zeile bei Google sah, wo man dann was eingab und kriegte ganz, ganz tolle Suchergebnisse, die nichts mit Lycos, Alta Vista, Yahoo zu tun hatten, was wir vorher genutzt haben. Und ChatGPT ist für mich auch so ein, ja, so ein Erweckungsmoment, wo auf einmal ganz viele Leute sehen, was kann dieses Ding? Bist du auch so fasziniert von ChatGPT?
Ja, also ich bin natürlich fasziniert, aber man muss, wenn man genauer hinschaut, eine Sache verstehen. KI wird schon lange angewendet, aber es gab einen großen Unterschied zwischen Bildern und Text. Was die Bilder betrifft, war die KI schon vor einigen Jahren ziemlich gut. Also ganz konkret, wenn man zum Beispiel die Handschrift erkennen möchte, das wird schon längst genutzt. Also wenn du einen Brief an mich adressierst, dann gibt es einen Scanner im Postzentrum und der kann die Schrift sozusagen lesen und weiß dann, wo der Brief hin muss. Oder Spracherkennung, jeder von uns kennt Alexa oder Siri und es ist schon erstaunlich, wie gut die ist. Und so um das Jahr 2015 kann man sagen, dass diese Systeme etwa so gut sind wie ein Mensch. Genauso Bilderkennung, also erkenne, gibt es auf diesem Bild Autos oder Brücken oder Schafe. Da ist überall die KI ganz gut. Aber es gab eben ein Riesenproblem beim Textverständnis. Und das kann man sich auch verdeutlichen, denn im Gegensatz zu Bilddaten, wo man eine Eindeutigkeit hat, gibt es beim Text viel komplexere Dinge, die zu lösen sind. Text zum Beispiel hat Homonyme, also Doppelbedeutungen, kennen wir alle. Ja? Die Decke kann entweder die Decke bedeuten, mit der ich mich zudecke, oder die Decke, an die ich gehe, wenn ich mich aufrege.
Ja, oder der Prozess, oder der ein chemischer Prozess oder eine Gerichtsverhandlung. Ne?
Genau. Also das sind Wörter und die erschließen ihre Bedeutung aus dem Umfeld. Also wenn ich sage, er saß auf der Bank oder er brachte sein Geld auf die Bank, merkt man, dass der Kontext im Grunde genommen dieses Wort Bank definiert. In dem anderen Fall ist es eine Finanzinstitution, in dem anderen Fall ist es eine Bank halt im Sinne, wo man drauf sitzt. Und das war lange Jahre für KI eine echte Hürde, weil Um das auszuwerten, brauchte man neuronale Netze, die dann wirklich unendlich viel Rechenaufwand brauchten, weil man in der Lage sein musste, den Kontext zu verstehen. Und da gab es dann so um 2017 tatsächlich so einen Bruch mit dem, was man Transformer Models nennt. Also man hat, wenn man so will, einen Trick gefunden, wie man diese Modelle so baut, dass sie besser zu lernen sind, dass sie auch parallel lernen können, was ganz wichtig ist bei vielen Daten. Und das ist im Grunde genommen der Startschuss gewesen für das, was wir heute sehen, also ChatGPT oder überhaupt diese großen Sprachmodelle, die wurden schon vorher ein bisschen insidermäßig eingesetzt, aber im vergangenen November war es so, dass das dann geöffnet wurde und dann hat jeder das gesehen. Aber das Prinzip dahinter, muss man verstehen, ist, dass man hier zwar eine neue Methode hat, aber, und das ist ein ganz wichtiges Aber, die KI immer noch im Grunde genommen mit statistischen Methoden drangeht. Das heißt, die KI selbst weiß nicht, was eine Decke, ein Flügel, ein Ball oder ein Schloss ist, sondern sie würfelt nur und hat ganz viele Daten, auf deren Basis sie dann sagt, ah, das Wort war immer in dem Zusammenhang, also muss es das und das heißen und ich gebe ihm das zurück. Und wenn man sich einfach mal verdeutlicht bei GPT-3, das ist sozusagen ja, das große System hinter ChatGPT, hat man 410 Billionen Tokens gehabt an Text. Also das ist schon irrsinnig, die Datenmenge, die da evaluiert wurde. Und auf die Art und Weise mit diesen Large Language Models, wo man ganz viel Trainingsdaten verwendet, schafft man das. Aber das ist immer noch ein Würfeln. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig zu verstehen ist. Es ist nicht so, dass diese KI wirklich weiß, was es ist, auch wenn es so scheint.
Ja, und das würde ich jetzt gerne mal an einem Beispiel, das du ja letzte Woche auch im Futurium hattest, erklären, weil diese KI ja auch halluziniert. Ne? Also die erfindet ja auch neue Lösungen oder Antworten oder so. Kannst du das noch mal klarer kriegen?
Na, es gibt viele, viele Beispiele und inzwischen merkt man ja auch nach so dieser ersten Euphorie des Spielens, merken jetzt ganz viele, okay, die schreibt natürlich auch Dinge, die absurd sind. Also ich habe das Beispiel genannt meiner Frau, ja, also ist Ranga Yogeshwar verheiratet und ChatGPT gibt mir dann eine Frau, die aber nicht meine ist, die heißt in dem konkreten Fall Manisha Yogeshwar, ist Physikerin und die haben zusammen zwei Kinder. Ist natürlich total erlogen, ist aber aufgrund der vielen statistischen Daten irgendwie plausibel. Oder
ah, okay, also weil du Yogeshwar heißt, muss deine Frau auch einen irgendwie exotischen Namen haben und weil du Naturwissenschaftler bist, sollte die dann auch irgendwie naturwissenschaftlich sein. Das ist ein statistisch richtiges, aber faktisch falsches Ergebnis.
Ganz genau. Oder wenn ich gucke, ich habe gefragt, welche Bücher habe ich geschrieben und dann kam die Antwort, natürlich zuerst einmal ein paar Bücher, die ich tatsächlich geschrieben habe, aber dann kamen auch Bücher, die ich nicht geschrieben habe, die nicht mal existieren, die aber in dieser statistischen Welt plausibel klingen. Also ja, der könnte das Buch ja auch geschrieben haben. Und da genau läuft eine ganz wichtige Grenze, wo wir bei der Interpretation von dem, was ChatGPT schreibt, immer im Hinterkopf halten müssen, das klingt statistisch plausibel, muss aber nicht immer richtig sein.
Genau, und das besagt ja auch, dass da gewisse Gefahren auch schlummern. Ne? Also wer kontrolliert die Maschine? Wer kontrolliert, dass das, was die Maschine da ausspuckt, eben vielleicht nicht auch eine Fake News ist, um mal so ein Wort zu benutzen?
Na klar, wir haben es hier mit einem System zu tun, was auf der einen Seite erstaunlich gut formuliert, also die Art, wie ChatGPT Antworten formuliert, ist schon wirklich außergewöhnlich. Aber inhaltlich muss man das hinterfragen. Und ich finde an der Stelle, das ist nicht eine Gefahr, aber man muss sich dessen bewusst werden. Und man muss natürlich bei den Anwendungen zweimal drüber nachdenken, wofür setzen wir das ein? Man kann es heute einsetzen in vielen Bereichen. Das System ist ja multimodal. Also es gibt nicht nur Text, es gibt ja eben auch Systeme, mit denen man programmieren kann. habe ich auch getestet. Und das ist schon sehr erstaunlich, wie gut das bei gewissen Routineaufgaben funktioniert. Aber es ist eben nicht perfekt. Und das bedeutet, man kann im Grunde genommen damit arbeiten, aber man muss immer im Hinterkopf behalten, stimmt das wirklich? Gefährlich wird es, wenn jetzt plötzlich Leute nach vorne preschen und meinen, sie könnten das schnelle Geld verdienen, indem sie das direkt in die Anwendung bringen, denn dann werden wir Probleme haben.
Probleme ist ein gutes Stichwort. Ich habe natürlich mal gleich geguckt, was bedeutet das eigentlich für meinen Job? Also ein Interview mit Ranga Yogeshwar in einem Podcast zu führen, das könnte rein theoretisch ChatGPT auch, indem es meine Stimme imitiert und statistisch gesehen die meistgestellten Fragen zur KI für dich aufbereitet. Siehst du dafür einfachere journalistische Tätigkeiten in absehbarer Zeit einen Jobverlust für Menschen wie mich?
Lieber Hajo, spinnen wir dieses Beispiel doch mal konsequent weiter, weil dann wird es ja nicht nur so sein, dass du durch eine KI ersetzt wird, die mir Fragen stellt, sondern auch ich werde durch eine KI ersetzt, die diese Fragen beantwortet.
Weil du statistisch gesehen auf bestimmte Fragen bestimmte Antworten gibst, klar, lässt sich auch digital nachstellen, klar.
Das heißt, auf die Art und Weise kann man in wunderbare Spiele hineinkommen, wo man also wirklich lacht. Und das ist, glaube ich, an der Stelle eben auch etwas, was ich mir wünsche. Man muss immer auch ein bisschen an den Spielgedanken denken. Ich saß nach dieser Veranstaltung im Futurium mit Doris Wessels zusammen abends und dann haben wir richtig rumgesponnen, weil es gibt ja so ähnliche Dinge, du hast es vielleicht gehört, ChatGPT ist in der Lage, bestimmte Arbeiten, Masterarbeiten im Bereich Juristerei und so weiter zu schreiben. Und jetzt muss man sich vorstellen, irgendwann wird KI eingesetzt, um auf die Art und Weise eine Arbeit zu schreiben, ohne dass man ihr vorwirft, dass es ein Plagiat ist, dann gibt es auf der anderen Seite eine KI, die aber jetzt diese Arbeiten wiederum evaluiert, um zu prüfen, ist das wirklich eine Arbeit, die von einem Menschen oder von einer Maschine geschrieben wurde, und am Ende laufen wir in eine gemeinsame Sackgasse. Ich glaube, an der Stelle ist der Job noch nicht da, wo wir jetzt sagen, okay, der ist morgen weg. Aber was wir sehen ist, wir haben bestimmte Jobs, wo Technik helfen kann. Also ganz konkret, ich habe vorher den Informatiker genannt, in Zukunft wird es so sein, dass man mit ChatGPT programmiert und das als eine Art Assistent verwendet. Oder wenn du als Journalist arbeitest oder ein Regisseur ein Drehbuch schreibt, dann wird ChatGPT möglicherweise so ein bisschen vielleicht einen Vorschlag machen, der mag vielleicht absurd, aber vielleicht auch inspirierend sein und darauf kann man aufsetzen. Also es wird immer mehr ein Zusammenspiel geben.
Entschuldigung, lass uns doch noch mal ein anderes Beispiel durchdeklinieren. Suse als Therapeutin. Da könnte jetzt natürlich eine Software alle möglichen psychologischen Beschwerden, Probleme, Phänomene sammeln und könnte sogar in dem, das hast du ja in deinem Vortrag auch gezeigt, man kann ja auch Gesichter nachbilden, könnte jetzt sogar noch das vertrauensvollste Gegenüber errechnen. Also muss das eher ein jüngerer Mann oder eine ältere Frau sein? Welche Stimmfärbung hat die? Welches Sprachlevel hat die? Also die KI könnte meinen idealen Therapeuten, meine ideale Therapeutin nachbilden und aus dem, was ich dann antworte, auch noch errechnen, was ich vielleicht für eine psychologische Sorge gerade habe. Ist das nachvollziehbar? Also muss meine Frau sich einen neuen Job suchen?
Ja, zuerst einmal, es gibt historische Beispiele, die eigentlich etwas belegen. Wir sind sehr täuschbar. 1966, also das ist schon lange her und das war noch nicht KI im heutigen Sinne, gab es einen Wissenschaftler am MIT, der hieß Josef Weizenbaum und der entwickelte ein Programm, ein Computerprogramm namens ELIZA. Und dieses Programm arbeitete wie ein Therapeut. Also man tippte dann bestimmte Dinge rein und das Programm antwortete. Und es gab so einige Tricks. Also wenn man irgendwas sagte, kam die Antwort, was genau meinst du damit oder warum ist das so? Und interessant war, dass viele Menschen dachten, das ist wirklich so wie ein echter Psychologe, der scheint mich zu verstehen. Aber dahinter liegt eben eine ganz wichtige Eigenschaft. Wir Menschen lassen uns durch solche technischen Dinge sehr leicht täuschen. Und das ist historisch schon der Fall gewesen. Als die Brüder Lumière ihren ersten Film machten und vorführten, das war ein Zug, der in den Bahnhof einfuhr, da liefen die Leute im Kino, standen auf, hatten Panik, weil sie dachten, dieser Zug fährt jetzt ins Kino. Also sie waren zu täuschen. Ja. Oder ein anderes Beispiel, Caruso, den wir vielleicht noch kennen. Und wir kennen ihn, weil er einer der Sänger war, die als erste anfingen, Schallplatten aufzuzeichnen. Und damals, wenn man sich mal die Kritiken anschaut, hieß es, ja, diese Schallplatten klingen so, als würde Caruso direkt neben einem stehen. Wenn wir uns die heute anhören, denken wir, boah, das krächzt. Mhm. Und das heißt, wir haben eine riesige Achillesferse, die natürlich dazu führt, dass wir immer diesen Systemen etwas unterstellen, was sie gar nicht haben. Und da hast du natürlich recht. In Zukunft wird es vielleicht auch psychotherapeutische Apps oder Programme geben auf dieser Basis. Aber das Interessante ist, die würfeln. Aber wir unterstellen denen, die verstehen uns, weil wir eben ein bisschen darauf reinfallen. Und genau da ist es natürlich wichtig für uns, die Debatte zu führen und zu sagen, wie weit geht das? Also ganz wichtige Stichworte sind, brauchen wir eine Kennzeichnungspflicht? Mhm. Ich halte die für sehr essentiell aus mehreren Gründen. Das erste ist, wir wollen nicht getäuscht werden. Ich glaube, das ist etwas ganz Elementares. Das Zweite ist aber auch, erinnern wir uns nochmal, ChatGPT hat ganz viele Daten aus dem Internet genutzt. Das waren noch Daten vom Menschen. Mhm. Aber spätestens jetzt im Jahr 2023 wird das Internet verpestet werden mit Texten der KI. Und das bedeutet, dass sozusagen die neuen Daten gar nicht mehr echte menschliche Daten sind, sondern ChatGPT-Daten, die dann wieder als Trainingsdaten für das nächste Modell verwendet werden. Also in anderen Worten, wir verpesten, wenn man so will, die Inhalte und könnten möglicherweise damit auch die Entwicklung der KI durchaus bremsen. Also da müssen wir dran denken. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, über den mir zu wenig gesprochen wird. Und das ist das sogenannte Alignment Problem. Also, diese KI hat keinerlei Moral, hat keinerlei Ethik, aber sie guckt im Netz in der Vergangenheit nach, was ist da passiert. Und da gibt es durchaus Erfahrungen, dass solche Systeme im Grunde genommen, die trainiert wurden mit dem, was im Netz steht, nicht immer moralisch in unseren Vorstellungen adäquat antworten. Also ein konkretes Beispiel ist, vor ein paar Jahren hatte Microsoft einen Bot, Tay hieß der, und dieser Bot hatte sich aus Twitter und so weiter Daten genommen und antwortete und fing dann an, Dinge zu sagen, wie Bush hat 9/11 gemacht und Hitler wäre besser gewesen, Donald Trump sei die einzige Hoffnung. Also es war wirklich absurd, rassistisch, diffamistisch.
Also Twitter pur.
Und innerhalb von 24 Stunden wurde der Bot abgeschaltet. Aber das Grundproblem bleibt. Also diese KI hat keine Moral und die wird trainiert. Also ich kann ChatGPT fragen, wie kann ich zum Beispiel klauen, ohne dass man mich erwischt? Und die KI würde eigentlich theoretisch dir darauf antworten. Aber was man eben jetzt macht, ist, man versucht, die zu erziehen. Und das ist ein etwas dunkles Kapitel, denn das wird mit Menschen gemacht. Also Menschen gucken sich die Antworten an, evaluieren die Antworten und genau damit trainiert man wiederum, wenn man so will, eine zweite KI, die eine Art Filter bildet. Mhm. Und wenn man sich diese Publikation anschaut von OpenAI, dann stellt man fest, das sind nicht Menschen wie du und ich, sondern das sind unterbezahlte Hilfsarbeiter in Kenia, auf den Philippinen, in Bangladesch. Es ist inzwischen ein bisschen skandalös. Die Kollegen vom Time Magazine haben das aufgedeckt. Da gab es also eine Firma, Sama, in Kenia. Und die Mitarbeiter bekamen weniger als $2 die Stunde, um auf die Art und Weise hier furchtbare Texte zu lesen und dann der KI zu sagen, das darfst du so nicht sagen, etc.
Es ist ja die Frage auch, wer hat ein Interesse? Und wir hatten ja schon, du hast ja Microsoft, glaube ich, schon genannt. Oder also es gibt ja bestimmte Unternehmen. Und was haben die dann auch für ein Interesse, bestimmte Daten dort in die KI einzuspeisen, oder?
Na, nicht nur Daten in die KI einzuspeisen, sondern zu überlegen, wie soll die sich verhalten? Also ja. Alignment heißt ursprünglich, okay, die KI soll im Sinne des Menschen, ne,
ja,
sich verhalten. Das ist natürlich ein hehres Ziel. Und es gibt durchaus Schlauköpfe, die sagen, naja, wir bauen eine KI, die in der Lage ist, dich möglichst lange dran zu halten. Weil das ist ganz gut für das Businessmodell. Wenn du lange mit ChatGPT unterwegs bist, kann ich dir noch Werbung zeigen oder Daten abgreifen. Und das ist nicht unbedingt im Interesse des Nutzers. Das heißt, man muss sehr vorsichtig sein, wofür wird das verwendet? Es gibt zum Zweiten die ganz prinzipielle Frage, die Daten sind bei diesen Systemen das Programm. Also man muss verstehen, die großen Trainingsdaten ermöglichen es überhaupt, Systemen wie ChatGPT so mächtig zu sein. Aber das sind unsere Daten. Mhm. Und man kann sich einen Moment lang fragen, ist es legitim, dass man sozusagen die Daten der Welt nimmt, um daraus dann ein privatwirtschaftlich organisiertes und ein System zu bauen, mit dem man dann viel, viel Geld macht. Da muss man dann vielleicht irgendwann mal sagen, nein, open heißt in dem Sinne wirklich open. Also brauchen wir vielleicht eine Regelung, die sagt, stopp, diese Systeme nutzen offene Daten von jedermann. Und es kann nicht sein, dass die dann plötzlich privatisiert werden und daraus Geschäftsmodelle entstehen. Also da gibt es eine Menge von komplexen Fragen, die daraus kommen.
Und das haben wir ja bislang schon in einer etwas anderen Form, aber auch schon bei Facebook oder auch bei Google gesehen. Da werden privatwirtschaftlich Daten gesammelt und keiner von uns weiß genau, was damit passiert. Also das Phänomen der Blackbox. Eric Schmidt, früherer Chef von Google, der immer ein ganz begeisterter Digitalisierer war, der sorgt sich inzwischen sehr, dass diese KI in den Händen der Falschen, also Schurken und Diktatoren, für sehr viel Ungemach sorgen kann. Beispiel, ich frage ChatGPT jetzt als potenzieller Terrorist, wie baue ich mit einfachsten Mitteln eine besonders effektive Bombe? Nur mal zum Beispiel. Oder ein Diktator hat eine Wahl vor sich, der kann jetzt eine KI beauftragen, entwickel mir für jeden Menschen den perfekten Wahlslogan oder wie kriege ich den? Also die Manipulationsmöglichkeiten, gerade für Menschen, die Übles im Schild führen, sind natürlich gigantisch, oder?
Ja, die sind gigantisch, die werden auch genutzt werden. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Erinnere dich an den Fall von Cambridge Analytica, wo sehr gezielt versucht wurde, mithilfe in dem Falle von sozialen Netzwerken eine Wahl im Grunde genommen zu bestimmen, zu manipulieren. Ich glaube, es gibt einen Punkt, über den zu wenig geredet wird. Das ist nicht nur der negative Missbrauch, aber wir reden ja immer über rationale Aspekte. Aber jetzt stelle dir vor, was passiert, wenn, du hast es ein bisschen angedeutet, in Zukunft Avatare da sind, also ChatGPT oder diese KI nicht mehr über Text eingegeben wird, sondern man sieht eine Person, die mit einem redet. Und jetzt stelle dir vor, diese Person versteht dich. Wenn du morgens irgendwie Sorgen hast, dann gibt sie dir eine Antwort, zum Teil eben auch emotional, so ein bisschen wie ein Psychotherapeut. Sie sieht wunderbar aus, weil natürlich die KI weiß, was dein Beuteschema ist. Was wird dann emotional passieren, wenn man dann noch ein bisschen weiter denkt und man sich vorstellt, dass wir irgendwann oder immer mehr Menschen die Brille anziehen, um ins Metaverse abzugleiten, also in die virtuelle Welt, dann muss man sich schon klar machen, da wird es möglicherweise eine Veränderung geben, die beängstigend, die vielleicht auch verstörend ist, weil wir emotional an der Stelle anfangen, uns aus der Realität rauszuziehen in die Virtualität. Wann wird es die erste Liebesgeschichte geben mit so einem intelligenten Bot oder den ersten Selbstmord, weil der Mensch aus Fleisch und Blut nicht überein kann, dass die Frau, die ihn total versteht etc., eigentlich nur ein blöder Algorithmus ist. Also da, glaube ich, müssen wir sehr viel stärker darüber nachdenken, Was macht das emotional? Weil wir die Gefahr im Moment laufen, dass wir eine Art gigantische Völkerwanderung haben, die größte in der Geschichte der Menschheit, nämlich aus der Realität in die Welt des Digitalen. Und wenn man das nur mal ein paar Jahre weiterspinnt und man sich vorstellt, wie läuft dann das Leben ab bei Menschen, die vielleicht in einer nicht so schönen Wohnung leben wie ihr oder ich, die dann sozusagen mit der Brille flüchten in diese virtuelle Realität, dann glaube ich, merken wir, da findet etwas statt, was wir jetzt diskutieren müssen. Denn wenn das bis einmal angesetzt hat, ist es zu spät. Und das ist auch ein bisschen meine Kritik an diesen Systemen, dass das so in dieser kalifornischen Art rausgehauen wird, obwohl wir alle wissen, das ist noch nicht reflektiert, das ist noch nicht auch ethisch durchdacht. Aber wir wissen es ja bei ChatGPT, innerhalb von 2 Monaten 100 Millionen neue Nutzer. Also das sind Innovationsexplosionen. Und wenn es bis in der Welt ist, kann man es kaum mehr zurücknehmen.
Ja, und wir reden jetzt immer von Kalifornien, hast du gerade gesagt. Aber was ist denn mit China? Ja, weil wenn ich das richtig erinnere, dann ist ja KI richtig auf dem Entwicklungswunsch.
Plan, also Plan, auf der genau. Agenda. Dazu ganz kurz vielleicht, der aktuelle Spiegel macht ja auf mit einer Titelgeschichte über KI und prognostiziert einen globalen Machtkampf. Bislang war es ja immer das Silicon Valley, das eigentlich so neue Sachen vorangetrieben hat. Inzwischen, gerade durch das, was Suse gerade erwähnt hat, Xi hatte ja offenbar so ein Erweckungserlebnis, nämlich den Go-Moment. Also als zum ersten Mal eine KI in der Lage war, in diesem sehr komplexen Brettspiel Go, durchaus komplexer als Schach auch, zu gewinnen. Da hat der chinesische Staatschef gesagt, oh Gott, wenn eine Software gegen unser Nationalspiel gewinnen kann, dann können es andere Mächte auch. Also siehst du auch diesen globalen Machtkampf und wo stehen wir als Europäer da eigentlich?
Also ich sehe zuerst einmal einen Machtkampf oder einen Kampf, der auch gerade in diesen Zeiten immer wieder forciert wird, nämlich der Kampf USA gegen China. Ich finde das absurd, das wäre wirklich mal eine ganze Sendung wert, weil ich im Moment so den Eindruck habe, da wird ein Konflikt aufgebaut. Aber was man eben sehen muss, ist, es ist nicht so, die Amerikaner sind die Guten und die Chinesen sind die Bösen, sondern hier geht es eher um was anderes, nämlich KI ist sozusagen für jede Industrienation etwas, was sehr attraktiv wird. Und natürlich gibt es auch in China sehr gute Wissenschaftler. In China gibt es das Pendant von GPT-3, das heißt da WuDao, ebenfalls ein Large Pre-Trained Language Model. Und das ist ebenfalls ganz leistungsfähig. Natürlich kriegt man da weniger Daten als bei ChatGPT. Aber alles in allem muss man sagen, es ist die nächste Technologie, die da eine Rolle spielt. Man muss übrigens dazu sagen, dass dieser Konflikt USA-China gerade in dem Kontext schon längst, leider Gottes sage ich, am Brennen ist. Das erkennt man zum Beispiel daran, das sollte uns auch zu denken geben, dass ChatGPT trainiert wurde auf Systemen, das sind große Computersysteme von Nvidia, die im Grunde genommen genau diese Art von Trainingsdaten oder die Mathematik dazu sehr gut können. Und diese Systeme sind aufgebaut mit Chips, die extrem feine Strukturen haben im Bereich von Nanometern. Und diese Chips sind bisher ausschließlich in Taiwan hergestellt worden, weil Taiwan das einzige Land ist, was das kann. Und momentan gibt es ein großes Wettrennen zu sagen, die USA versuchen mit dem sogenannten Chip Act viel von dieser Chipproduktion wieder in die USA zu bringen. In Deutschland gibt es das übrigens auch oder in Europa, in Deutschland, in Ostdeutschland baut Intel so eine große Fabrik auf. Das Riesenproblem dabei ist, Mitarbeiter zu finden, die diesen Stress auch aushalten. Das gelingt weder in den USA noch in Europa. Jetzt überlegt man sogar, wirklich Mitarbeiter von TSMC in Taiwan abzuwerben, ja, und zwar in Scharen, um sie dann hier hinzusetzen, weil auf die Art und Weise ein neues, in Anführungszeichen, Wettrüsten der KI losgeht. Aber das ist für mich absurd, weil, und da bin ich sehr klar, was momentan passiert ist, da wird ein Konflikt vorbereitet und ich hebe die rote Fahne und ich sage, Leute, da sollten wir uns nicht rein ziehen lassen. China ist besser als sein Ruf und die USA sind vielleicht schlechter als ihr Ruf, je nach Perspektive. Aber es geht am Ende darum, dass wir auch eine friedliche Welt haben. Denn stell dir vor, was passiert, dann haben wir irgendwann das neue Wettrüsten, den neuen Kalten Krieg. Und machen wir uns keine Illusion, China hat so viele coole und kluge Ingenieure, dass absehbar ist, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten China einfach in diesem Bereich die Nase vorn haben wird. Und insofern, finde ich, ist Konflikt an der Stelle nicht die korrekte Antwort, sondern es müsste ein echtes Kooperieren sein, akzeptieren vielleicht auch, dass diese Welt nicht nur the American way of life hat, sondern Schattierungen hat und Kulturen unterschiedlich sein können und damit nicht sofort schlecht oder verwerflich sind.
Und jetzt runtergebrochen auf Europa, was wünschst du dir da für Regularien auch von der EU?
Na, zuerst einmal würde ich mir im Kontext dieses Konflikts wünschen, dass Europa eine unabhängige Position hätte. Hat Europa nicht. Also man merkt, wie wir viele US-amerikanische Narrative in Bezug auf China übernehmen. Das finde ich brandgefährlich. Und das Zweite ist natürlich, Europa selber ist groß und müsste schon längst im Grunde genommen selber sehr viel aktiver dran arbeiten. Es gibt hier auch Ansätze, auch in Sachen KI. Wir haben großartige Theoretiker, aber erinnern wir uns mal bei Corona, wir sind in der digitalen Welt nicht präsent. All die Apps, die wir verwendet haben, waren nicht europäische, sondern US-amerikanische oder, wenn man TikTok nimmt, chinesische Apps. Und ich glaube, da müsste Europa eine andere Strategie haben. Aber die Frage ist, ob der Rest der Welt das unbedingt will oder ob man das geradezu verhindern möchte, dass Europa eine eigene Unabhängigkeit bekommt.
Da kann man einfach nur anmerken, seitdem es diesen Go-Moment in Peking gab, ist unfassbar viel Geld in Entwicklung reingepumpt worden. Da können sich europäische Labore einfach nur wundern. Ich habe mal eine ganz praktische Anwendung. Wenn wir jetzt den Ukraine-Russland-Konflikt nehmen, wäre es rein theoretisch möglich, dass man mit so Deepfakes, das ist ja auch eine große Datenmenge, jetzt zum Beispiel eine Putin-Rede faked, in der Putin sagt nun mal zum Beispiel, ach, das war ein Fehler, die Ukraine zu überfallen, wir ziehen jetzt unsere Truppen zurück und das, da muss man eigentlich nur noch das russische Fernsehen hacken und das überall verbreiten. Also wäre das ein möglicher Anwendungsfall?
Ja, also sagen wir mal so, technisch ist das überhaupt kein Problem. Aber was wir bedauerlicherweise bei diesem Konflikt gesehen haben, ist, dass eben auch Medien im Grunde genommen sich zurückziehen in das jeweilige Lager. Also ich kann nur aus meiner Sicht sagen, es ist unendlich schwer in Kriegszeiten, das gilt für diesen Konflikt wie für viele andere auch, sich ein wirklich neutrales und objektives Bild zu machen, weil die Medienberichterstattung dieser Konflikte immer geprägt ist von der Seite, wo sie produziert werden. Das ist bedauerlich. Ich glaube aber, an der Stelle geht es darum, dass wir vielleicht auch eher in den Bereich kommen, wo wir fragen müssen, können wir Medien überhaupt noch trauen, generell, also nicht nur im Konfliktfall, wenn die KI immer alles schreibt. Also wir haben ja einen Trend jetzt schon in vielen Medien, dass aufgrund der klammen finanziellen Situation selbst bekannte Medien sehr viel übernehmen von anderen. Also nimm eine Deutsche Tageszeitung, guck einfach mal, wie viel von dpa oder Reuters da übernommen wird und wie viel da wirklich eigene Recherche, eigene unabhängige Recherche ist, dann ist das schon erschreckend. Und wir kommen jetzt in eine Welt, wo das noch sich möglicherweise verstärkt, weil es so einfach ist, schnell Text zu produzieren.
Noch ein zweites Beispiel, was mir so praktisch einfällt. Eine KI weiß zum Beispiel, wie Twitter funktioniert, vor allen Dingen auch reagiert, welche Buzzwords, welche Namen, welche Ereignisse ich irgendwie kompilieren muss, um einen möglichst großen Shitstorm zu erzeugen. Jetzt ist mir der Physiker und Wissenschaftler Ranga Yogeshwar ein Dorn im Auge, weil er irgendwie eine falsche Position hat. Jetzt könnte ich doch mit einer KI über Twitter, Facebook, egal, TikTok, Instagram eine riesengroße Anti-Yogeshwar-Kampagne konstruieren.
Ja.
Möglich?
Ja, nicht nur möglich, das wird ja zum Teil auch gemacht, also nicht nur gegenüber mir, aber es gibt, das ist ein Riesenproblem im Netz, so viele Bots, die unterwegs sind, also auch da eben essentiell eine Kennzeichnungspflicht. Ist der Post, den man da liest, wirklich von einem Menschen oder von einem Bot, dann gibt es zum Teil sehr organisierte Lager, das sieht man sehr gut auf Twitter, die sich bestimmte Menschen rauspicken aufgrund der politischen Konstellation. Und dann organisieren die Shitstorms. Das ist etwas, was eher dazu führt, dass manche sogar sagen, ach, ich lasse das mit den sozialen Netzwerken, weil am Ende, und das ist eigentlich sehr traurig, diese Medien, die ja eigentlich das Riesenpotenzial hätten, eine wunderbare auch Diskussionsplattform zu sein, Dinge wirklich vernünftig zu teilen, aber stattdessen merken wir überall, dass Polarisierung, das Hate Speech etc. so dramatisch zugenommen hat, dass man am Ende sich fragen muss, will man da überhaupt noch in diese Kirmes hineingehen oder sagt man besser, nee, ich rede mit den Leuten, die vernünftig sind, die auch einfach elementare Manieren haben und nicht sozusagen bei jedem Argument nur noch polarisieren. Also das ist eine Art Selbstzerstörung der sozialen Netzwerke, die man da beobachtet. Und die Zahl der Menschen, die allmählich sagen, ich lösche meinen Twitter-Account zum Beispiel, weil da komme ich sowieso nicht mehr weiter, die wächst.
Mhm. Ich möchte noch mal auf das zurück, was du vorhin sagtest, nämlich dass Menschen täuschbar sind. Ne? Wie müsste denn auch jetzt gedacht in unseren an unseren Kindern in der Schule, wie müsste denn ein Training aussehen, dass man Menschen selbstwirksamer macht, also dass sie kritischer sind oder mehr hinterfragen? Oder was würdest du dir da wünschen?
Kennzeichnung alleine reicht nicht, oder?
Nein, man muss, ich glaube, das Wichtigste ist, selber die Erfahrung zu machen und selber zu wissen, das ist ja gar kein Mensch, das ist ja eine Maschine. Das ist der erste wichtige Punkt. Das zweite ist aber auch, wir reden immer davon, ja, dann müssen wir in der Schule die Bildung machen. Dreh das Ganze mal um und betrachte dir diese gesamte Situation aus der Perspektive eines jungen Menschen, der auf der einen Seite ein paar Stunden in die Schule geht, aber auf der anderen Seite einem Tsunami an Marketing, an Werbung für all diese sozialen Netzwerke erlebt, die alle sagen, komm zu uns, mach mit, werd Influencer, ja, poste. Also wir sind da im Grunde genommen schon in einer Frage, wo die Ökonomisierung der Kommunikation so gewaltig ist, dass die vernünftige Einordnung, wie sie Schule, wie sie Bildungssysteme, wie sie Universitäten oder Bibliotheken machen könnten, geradezu lächerlich ist im Vergleich zu der gigantischen Macht, die diese ökonomischen Systeme auf junge Menschen ausüben, indem die vom Gaming bis zu den Netzen eigentlich ständig sagen, wie toll das ist.
Guter Punkt. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals, als das mit Google und allem losging, auch so ein großer, vielleicht ein bisschen naiver Hoffer, Stichwort Wissensgesellschaft. So alle Inhalte sind für alle Menschen zugänglich, die Welt wird klüger. Ich habe da inzwischen meine Zweifel. Und was ChatGPT angeht, ist es ja nicht nur theoretisch, sondern wird auch praktisch so sein, dass die reine Menge von Texten, weil wenn sie automatisiert erstellt werden und da müssen nicht mehr Menschen wie du oder ich oder Suse uns die Köpfe zerbrechen, sondern das wird einfach automatisch, wird immer mehr Text, immer mehr Content erzeugt, von dem man immer weniger weiß, wie seriös er ist. Also diese Unwissenheitsgesellschaft, die wir ohnehin schon erleben, wird jetzt durch KI doch nochmal vervielfältigt, oder?
Weißt du, bei meinen Vorträgen habe ich vor Jahren immer gesagt, vor 100 Jahren war ein Mehr an Informationen gleichbedeutend mit mehr Demokratie, mehr Mündigkeit. Mhm. Heute ertrinken wir in einem Informationsmeer. Also das Absurde ist, dass dieses zu viel an Informationen am Ende in einer Entmündigung der Gesellschaft resultiert, weil in diesem Nebel niemand mehr weiß, was ist jetzt richtig, was ist jetzt relevant, was ist auch etwas, was man, was stimmt, etc. Was noch viel schlimmer ist, ist, dass selbst die Produzenten dieser Informationen irgendwann das auch nicht mehr wissen, denn bei diesen Systemen, das muss man einfach von der Art verstehen, wie sie gebaut sind, diese trainierten neuronalen Netze, sind im eigentlichen Sinne auch nicht mehr deterministisch. Also im Sinne von, ich kann genau transparent sagen, wie kommst du dahin? Mhm. Und das ist natürlich ein Bruch mit der uralten Idee der Aufklärung, nämlich Kausalität. Also einfaches Beispiel, wenn ich verurteilt werde vor Gericht oder von der Polizei festgenommen werde, dann habe ich in einer Demokratie das Recht, dass man mir erklärt, warum. Und jetzt haben wir plötzlich Systeme, bei denen man das nicht mehr sagen kann. Und jetzt stell dir einfach mal übertrieben vor, so Systeme penetrieren das Rechtssystem und sagen irgendwann, Hajo ist schuldig aufgrund meiner Daten, aber ich kann dir nicht genau sagen, warum.
Die Begründung heißt dann 92,7%.
Genau. Und das, glaube ich, ist einer der ganz essentiellen Punkte, wo wir sehr früh überlegen müssen, wo in welchen Bereichen sind so Systeme hilfreich. Ich habe keinen Zweifel, sie werden es in einigen Systemen auch sein. Aber es gibt eben auch Bereiche, Tabubereiche, wo wir möglicherweise sehr früh die Fahne heben müssen und sagen müssen, so, und da werden wir nicht zulassen, dass das Schicksal von Menschen über Maschinen bestimmt wird, weil da geht's um zu viel. Da bleibt die KI draußen.
Genau, und wir sind ja ein Mutmach-Podcast, deswegen würde ich dich fragen oder dich bitten, doch zum Schluss noch was Mutmachendes für die Zukunft zu sagen.
Für unsere Kinder.
Ich bin sehr sozusagen optimistisch gestimmt. Ich glaube einfach, dass dieses Kapitel KI total faszinierend ist und dass es ganz viele Benefits geben wird, die uns allen helfen. Also es wäre völlig falsch zu sagen, das ist Teufelszeug, das brauchen wir nicht und so weiter. Aber entscheidend ist der reflektierte Fortschritt. Wir müssen über diese Dinge nachdenken und wir müssen genau überlegen als Gesellschaft, wo wollen wir sie einsetzen, wo wollen wir sie nicht einsetzen. Ich sage auch, ganz wichtig ist, am Anfang damit zu spielen, also wirklich sich auszuprobieren, das System auszuprobieren, weil dann merkt man plötzlich, worum es geht und man erkennt dann vielleicht auch die neuen Fragen, die wir zu stellen haben, die wir, wenn wir nur darüber reden, vielleicht gar nicht stellen.
Ich habe noch eine kollegiale Frage ganz zum Schluss. Und zwar, in welchen Arbeitsbereichen, die du so jeden Tag vor dir hast. Du machst Vorträge, da brauchst du irgendwelche Präsentationen, du schreibst Texte, du drehst Sachen. Wo wäre dir da eine KI wirklich hilfreich? Ich sag mal ein Beispiel. Die KI weiß, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt, dann mögen das 62% der Zuschauer. Wenn du irgendwo im Wald stehst und was erzählst, mögen das 84% der Zuschauer. Also würdest du, wenn du deine Beiträge schneidest für einen Film oder sowas, würdest du da KI-Hilfe in Anspruch nehmen?
Du sprichst jetzt zwei verschiedene Aspekte an. Das eine, ich greife den letzten auf, ist, wie ist mein journalistisches Selbstverständnis? Da gibt es Journalisten, die tatsächlich immer nur gucken, was gefällt. Und genau das ist ihre Orientierung. Das war nie meine Orientierung. Ich habe also immer wirklich zuerst den Fokus gehabt, mach das, wovon du innerlich überzeugt bist. Und wenn du Glück hast, verstehen es die anderen Menschen. Also insofern, lass dich nicht führen. Da braucht man keine KI. Das war schon im klassischen Fernsehen oft der Fall. Und das Zweite ist, wo kann man KI einsetzen? Meine Antwort: bei Routineaufgaben. Und genau da, wo es um vielleicht eine tiefergehende Reflexion geht, hoffe ich, dass ich vielleicht Gedanken produziere, die eben nicht von der KI aufgrund vergangener Informationen nur zusammengestellt werden, sondern das eigentlich Kreative ist ja, und das ist das, was, das ist meine tiefe Überzeugung, uns Menschen von der Maschine unterscheidet, dass wir Menschen auch out of the box denken können, out of the box der ganzen Trainingsdaten auch neue Sichten, neue Perspektiven haben, Aspekte sehen, die vielleicht ChatGPT gar nicht kennt, weil ChatGPT natürlich nur auf die Daten trainiert, die schon da sind.
Lieber Ranga, jetzt haben wir noch nicht über die Menschen gesprochen, die gar nicht im Netz sind, weil ich meine, solche Länder gibt es ja auch. Also es ist vielleicht gar nicht die ganze Welt in KI-Systemen drin.
Na, warte mal ab.
Aber ich würde sagen, wir sollten an diesem Punkt vielleicht mal Schluss machen, weil das wird zu absurd, oder?
Es ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir in vielen Facetten differenziert in den nächsten Monaten und Jahren führen werden. Und vielleicht können wir dann sehr fokussiert nicht ganz allgemein über die KI nachdenken, sondern zum Beispiel der Frage nachgehen, ist KI in der Lage, unsere Emotionen zu lesen? Total spannend.
Also meine Emotion ist auf jeden Fall ausgesprochen aufgewühlt. Ganz herzlichen Dank, lieber Ranga. Ich glaube, wir haben alle noch gar nicht so ganz endgültig kapiert, was da auf uns zukommt. Aber du hilfst uns immer wieder dabei, es einzuordnen. Ganz herzlichen Dank.
Ich habe es auch nicht verstanden, aber bemühe mich, die eine oder andere Frage zu stellen. Das ist vielleicht genauso wichtig.
Vielen Dank dafür und dir noch einen schönen Tag und bis ganz bald.
Wir hören uns und reden in Zukunft weiter persönlich.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.